Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute gucken wir einen Film, der hauptsächlich habe ich es gestern beschrieben? Ich hatte eigentlich so ein gutes Wort, ich möchte mir jetzt nicht selbst loben.
Hast du Wohlfühlfilm gesagt?
Ich glaube, ich habe gesagt, unverhohlen optimistisch oder so.
Ja, kann sein.
Ja, einen unverhohlen optimistischen Film, weil ich glaube, das können wir jetzt alle gut gebrauchen. Nämlich Das Wunder in der 8. Straße von 1987.
Passenderweise befindet sich auch gerade um uns herum, und zwar über uns und neben uns, ein Umzug. Also falls ihr irgendwelche Geräusche hört, tut uns leid.
Es sollte sich aber in Grenzen halten, genau. Glaube ich.
Und ich sage passenderweise, denn es geht ums Wohnen in diesem Film.
Ja.
Im weitesten Sinne. Möchtest du uns einmal erzählen, was so passiert?
In Das Wunder in der 8. Straße oder im Original Sternchen Batteries Not Included geht es um ein Haus in, ich weiß nicht wo in New York, aber es wird, keine Ahnung, irgendwo in der Bronx wahrscheinlich sein, ein nicht so beliebter Stadtteil.
Lower East Side.
Lower East Side, ach, gut.
Ja, damals war das noch nicht so ein beliebter Stadtteil. Ist halt,
ja, also, aber wir sehen ja die Transformation gerade. Ja, es geht darum, wir eröffnen den Film damit, dass überall Bagger gerade ein Haus abreißen und fahren quasi auf ein Haus zu, das in seiner Umgebung das letzte ist, was noch steht, in dem noch 8 Leute drin wohnen, 3 dann aber auch so ziemlich gleich wieder ausziehen. Und die letzten 5, die verbleiben, ein älteres Ehepaar, ein Künstler, ein ehemaliger Boxer und eine schwangere Frau, die auf ihren Musikerfreund noch wartet. Die sind die letzten, die noch verharren, aber es sind auch schon so Presser unterwegs, die versuchen, die mit Geld da raus zu erpressen und immer wieder was kaputt machen, damit die nicht mehr so gerne da wohnen, damit das halt abgerissen werden kann, um schöne, neue, riesige Wolkenkratzer zu bauen. Aber weil die alle nicht so richtig, wie gesagt, diese 5 sind die einzigen, die bleiben und die sind auch beharrt darauf zu bleiben. Und dann kommen eines Nachts, und es wird nie so richtig erklärt, einfach kleine Roboter-Alien-UFOs und fangen an, alle möglichen Dinge zu reparieren im Austausch dafür, dass sie sich Strom und Ersatzteile aus diesem Haus nehmen. Was dazu führt, dass diese Nachbarn, die vorher nur so ein bisschen aneinander vorbeigelebt haben, auf einmal durch diese Alienwesen zusammenfinden, dass das Haus repariert wird, dass die Nachbarschaft quasi auch belebt wird, weil die ganzen Bauarbeiter, die in der Gegend unterwegs sind, wieder in dem Restaurant essen, was unten drin war, aber vorher völlig beschädigt war. Ja, natürlich muss es dann auch, weil das ja ein Film ist, ne? Leider endet dieser Film nicht so, leider ist nicht, wir sehen noch wunderschöne Szenen mit, wie die Hausbewohner mit diesen Alien-UFOs umgehen, muss es noch einen Konflikt geben und einer aus dieser Erpressergang und auch generell dieser multinationale fiese Wohnungskonzern wollen noch kurz vor einer Frist das Haus endgültig zerstören und verwunden dabei die Roboter, brennen das Haus ab, aber es wendet sich natürlich alles zum Guten und die Roboter kommen mit noch mehr Robotern zurück, reparieren das Haus, Ende gut, alles gut, weil das Haus bleibt stehen und nur darum herum werden riesige Wolkenkratzer gebaut. Also so richtig auch nicht Ende gut, alles gut. Aber im Rahmen Ende gut, alles gut.
Das wird übrigens nicht abgerissen dann nochmal, weil es dann vom Denkmalschutzamt, also sozusagen
nach der Reparatur, ja genau.
Ja, ja, mir fällt jetzt gerade auf, das ist natürlich auf der anderen Seite gar kein maßlos optimistischer Film, weil es geht ja ganz hart um Gentrifizierung und dass halt solche Stadtviertel kaputt gemacht haben. Wir sehen schon zum Beispiel im Intro, sehen wir Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Leben der BewohnerInnen, die uns relativ klar machen, so ein Stadtteil oder beziehungsweise so ein Haus, das ist halt nicht nur einfach, da wohnt man drin, weil man irgendwo wohnen muss, sondern das wird einfach zum Teil des eigenen Lebens und auch ja dieses Miteinander in einem Kiez oder in der Wohngegend, das wird ja irgendwo zu einem, zur eigenen Umwelt. Auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht mal die Nachbarn kennt, dann gehört das ja trotzdem irgendwann ein bisschen zu einem selbst dazu. Und wenn halt dann einem das weggenommen wird, weil dann da so Gesichtslose, das ist wirklich so, die neuen Hochhäuser, die da gebaut werden sollen, die sind so richtige schwarze Monolithen. Ja. Also das so ganz gesichtslose, riesige Dinge. Weil dieses Hochhaus, das ist ja immer noch ein Hochhaus von denen.
Das ist locker trotzdem fünfstöckig, also mindestens vierstöckig.
Also diese alten Hochhäuser, ja, halt das, so ein Altbauhochhaus.
Das wird schon trotzdem seine 15, 20 Meter hoch sein. Und wir sehen einmal ein Modell, da steht dieses Ding daneben und daneben überragen diese Monolithen das um das, weiß ich nicht, zehnfache.
15-fache ja, oder so.
Richtig.
Also wirklich viel. Hart. Also das heißt, die werden wahrscheinlich auch größer als die World Trade Center gewesen, was sehr verrückt ist. Aber ja, nur um das jetzt mal so zu sagen, also das, wenn man sowas halt dann dahin baut, dann verliert das natürlich seinen ganzen Charakter. Also nicht nur von der Architektur, sondern wer dann da jetzt am Ende ist.
Ja.
Und aber du kannst jetzt nochmal sagen, warum es trotzdem.
Naja, aber du hast jetzt die negativstmögliche Lesweise dieses Films.
Ja, ausgesucht. Mir ist schon klar, dass es ein optimistischer Film ist.
Weil er handelt ja auch eigentlich von Entfremdung, auch dieser Person teilweise ja zu sich selbst, nicht nur zu ihren Nachbarn und auch zu ihrem Wohngebiet. Und ja, wir wissen ja nicht, wie es am Ende, wer da sonst noch so drin wohnt. Vielleicht ist, weil, wie gesagt, dieses ältere Ehepaar, was da wohnt, die haben ja auch unten ein Café. Und vielleicht ist das jetzt so das Zentrum der Nachbarschaft. Das ist ja durchaus was.
Das wird auch im Film auf jeden Fall so angedeutet. Ja. Weil die Bauarbeiter, die da unterwegs sind, die gehen da ja auch ein und aus. Auch wenn die eigentlich sozusagen für den Konzern arbeiten. Aber die sind schon mental auch auf der Seite von den Leuten.
Ja.
Das merken wir auch an der Szene am Ende, wo sie nämlich nicht, da sollen sie die restlichen Sachen vom Gebäude abreißen. Aber dann sitzt noch einer der Bewohner auf den Stufen, also bevor die Roboter kommen, nochmal alles wieder aufbauen. Und dann weigern sich die Arbeiter
ja, auch. Sie sagen, wir reißen hier nichts ab, solange da noch jemand sitzt.
Ja, und dadurch kann es dann auch wieder aufgebaut werden. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, also im Endeffekt geht es natürlich um ein unschönes Thema, ums Thema Gentrifizierung. Aber warum du den ja auch vielleicht so optimistisch findest, ist, dass man durchaus hier sowas auch abwenden kann. Also klar, am Ende stehen da trotzdem die Monolithen um die rum. Also so richtig ihre Nachbarschaft konnten sie nicht retten. Allerdings muss man sagen, die ist schon am Anfang des Films weg. Also wir sehen, das ist wirklich das letzte Haus und alle Häuser drumherum sind bereits abgerissen.
Ja, ist ein bisschen Asterix
da. Ja, genau, wie die Gallier, genau.
Aber, warum haben die eigentlich ihren Zaubertrank nicht geteilt, die Schweine?
Ja, oh Mensch. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass man ja trotzdem in dem Film sieht, mit ein bisschen, also klar, wir haben jetzt keine Roboter, aber der eine geht das ja zum Beispiel auch ganz gut an, indem er sagt, okay, mit ein bisschen anders denken, versuche ich da jetzt mal ranzugehen und holt dann die vom Denkmalamt und versuchen das wieder aufzuwerten.
Ja, aber die sagen halt auch nein.
Ja, ich weiß, aber prinzipiell will uns der Film ja also sagen, ja, wenn wir uns alle darum kümmern würden, um solche Häuser und solche Objekte, dann würde sich das auch lohnen.
Ja, aber er gibt ja durchaus auch die Lösung. Er sagt ja, wenn wir zusammenhalten und das zusammen machen.
Genau.
Und das klappt ja auch erst, nachdem die auch ja mit diesen, ich weiß nicht, im Original werden sie die Fixer genannt. Hier wird es, glaube ich, einmal als die Ganzmacher kurz übersetzt. So einen richtigen Namen haben diese kleinen Roboter-UFOs nicht. Aber erst nachdem sie sich anfangen, auch mit denen gut zu verstehen, geht es ja auch gut aus.
Ja.
Am Anfang ist das ja schon so ein bisschen eine seltsame Begegnung für beide Seiten.
Vielleicht sagen wir ein bisschen was über die Roboter. Die Roboter sind nämlich tatsächlich nicht sehr groß. Ich würde sagen, wie so ein Tablett, so ein rundes Tablett. Also größer als eine Frisbee, sozusagen. Ich würde
aber in etwa so groß wie eine Frisbee vielleicht. Nee,
ich würde schon ein bisschen größer sagen.
Ja, weiß ich nicht mal. Also so dicker, ne?
Ja, wie ehrlich gesagt hat es mich daran erinnert, wie die meisten Versionen aus Plastik vom Millennium Falcon, die unterwegs sind.
Aber die sind ja nicht rund, der Millennium Falcon.
Ja, aber von der Höhe und von der, ich finde, die sehen sich schon sehr ähnlich. Nur, dass die halt rund sind, das stimmt.
Ist ja auch Steven Spielberg produziert, ne? Dass da wahrscheinlich die, wie heißen die leitenden Industrial, die Trickmacher? Die waren doch hier bestimmt auch am Markt. Das sehe ich doch. Das sehe ich doch an den Modellen von den Robotern.
Ja, das glaube ich auch. Das sind auch Modelle, das heißt, der Film ist relativ gut gealtert. Man sieht, dass die auf jeden Fall drüber gesetzt werden über den Film, weil die ganz andere Lichtverhältnisse haben zum Teil. Aber an sich sind die Modelle gut gealtert.
Manchmal sind die in den Szenen, manchmal sind die aber auch definitiv vor Bluescreen. Ja. Und die Bluescreen-Szenen, die stechen schon raus, die sehen nicht so gut aus. Genau. Aber die, wo diese Modelle in den Szenen sind, ja, die sind funktionieren super. Top, wirklich. Ja.
Einmal habe ich es auch gesehen, dass das so halb reingehalten wird ins Bild. Das war ganz lustig. Da sind nämlich am Ende haben die ja dann alles gefixt und dann helfen die sogar in diesem Imbiss aus, in diesem Café und machen Burger, was eine wirklich witzige Szene auch ist. Und dann ist einer von denen halt so ein Pfannenwender und da haben die wirklich halt ein Modell genommen, vorne so ein Pfannenwender dran gemacht, aber das Modell war noch auf so eine Art Holzbesenstiel montiert. Man sieht kurz diesen Holzbesenstiel, wie jemand das so ins Bild hält und das den Hamburger wendet. Fand ich ganz süß. Ja, auf jeden Fall sind die vermenschlicht, also die sind halt wie kleine UFO-Dinger, aber die sind schon vermenschlicht, weil sie haben so Lichter vorne, wie zwei Augen und auch so eine Art, also sozusagen so Augenlider, so dass man die Stimmung oder Gefühle an denen auch relativ gut ablesen kann. Und da funktioniert der total gut für Kinder, finde ich.
Ich finde aber, da möchte ich direkt gleich was zu sagen, weil du hast recht, ja, die haben so Augen und die wären natürlich gar nicht nötig bei so UFO-Robotern, weil warum sollten die die haben? Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Und das merkt man schon, ja, damit die so einen Fixpunkt haben, wo man die angucken kann und dass sie auch halbwegs menschlich wirken. Aber ansonsten sind die ja relativ mysteriös die ganze Zeit. Die sprechen ja auch nicht und die kommunizieren ja auch eigentlich nicht so richtig doll gut mit den anderen Menschen. Deswegen haben die gleichzeitig dieses Element, was du sagst, die sind aber auch mysteriös, weil so richtig deren Motive wissen wir gar nicht. Erfahren wir auch bis zum Ende nicht.
Du hast ja auch gesagt, direkt am Anfang in der Inhaltsangabe, ja, wir wissen halt nicht, warum die kommen, ne?
Ja.
Und das fand ich total witzig, weil ich habe auch gelesen, dass dieser Film beworben wurde mit 5 ordinary people needed a miracle, then one night Faye Riley left the window open. Mit diesem Spruch wurde das beworben. Also so, auch der Film sagt so, ja, wir haben auch gar nicht vor, das weiter zu erklären.
Nee, aber das
da brauchen hier Leute. Ich finde es süß.
Ich finde es total super. Das macht es so ein bisschen märchenhafter.
Oder?
Ja.
Also und irgendwann sagt er ja auch, dafür, ich glaube, für das Zitat ist er auch halbwegs bekannt, der Film, dass, also beziehungsweise alle fragen sich halt irgendwann, naja, warum sind denn jetzt die Roboter da? Und Frank sagt, dass, die sind auf jeden Fall da, weil ich mir das gewünscht habe, weil ich gesagt habe, Faye und ich brauchen Hilfe. Und dann sagt aber auch die Schwangere, die Marissa sagt auch, ja, ich habe mir das gewünscht, deswegen sind die da. Und Mason stellt schon fest, ja, Moment, jetzt sagen das vielleicht auch alle. Daraufhin fragt er sich auch so, ja, aber warum sind die denn jetzt da? Und dann sagt halt Frank, das ist ja der mit dem Restaurant.
Der alte Mann.
Die schnellste Weise, ein Wunder zu beenden, ist es halt zu hinterfragen. Also das heißt, der ganze Film ermahnt uns auch nochmal so ein bisschen so,
ja,
wir wissen schon, dass es ein Quatschfilm ist und kleine UFOs da rumfliegen. Aber stellt euch mal nicht so an. Aber der Satz ist mir
auch aufgefallen. Den fand ich sehr sympathisch.
Ja, voll. Weil das ist.
Er sagt, glaube ich, sogar, ein Wunder zu verscheuchen, ist zu fragen, warum, oder?
Ja, ja, irgendwie so, es ist wörtlich übersetzt zu beenden, wenn man es wörtlich synchronisiert hätte. Und ich finde das total cool, weil der Film ist irgendwie, taucht, wenn man den so ein bisschen googelt, immer als underrated auf, weil viele Kritiker haben dem dann halt auch so vorgeworfen, so, ja, Entschuldigung, was ist das denn bitte? Und ich finde eigentlich so, dass dieser Spruch mahnt auch so ein bisschen so, ja, ey Leute, wirklich, geht uns jetzt gerade gar nicht darum.
Ich glaube, das ist der aber bis heute. Wenn du den so völlig ohne Kontext siehst und nicht genau hinguckst, dann ist das halt so eine 80er-Jahre-Klitsche, ja, der kam 5 Jahre nach E.T., lustige, wie hießen die nochmal, die freundlichen Invasoren, das ist ja quasi auch so ein eigenes 80er-Jahre-Subgenre des Kinderfilms oder des Familienfilms gewesen. Und dann, wenn du ihn nur so da guckst, dann sind die auch so ein bisschen einfach, ja, unerinnerbar und es gibt ja auch nicht so einen richtigen Konflikt, also nicht so richtig doll. von seinen 1 Stunde 40 Laufzeit meandert dieser Film eigentlich locker 70 Minuten vor sich hin. Aber das ist total super. Und ich glaube deswegen, weil der so vor sich hin plätschert oder auch so super viele so Themen kurz aufmacht und dann aber auch eigentlich ganz schnell abhandelt, ist das wie so ein Film, den du guckst und sofort wieder vergisst. Aber wenn du genauer hinguckst, dann hat der so viel und dann hat er so viele kleine Sachen, die so super interessant sind. Ich habe den auch nur als Kind irgendwie 1-2 Mal gesehen und habe den auch nicht so, und das ist nicht so ein Film, an den ich erinnerst, so ein Bombastfilm wie Ghostbusters oder Indiana Jones, so Filme, die dir wirklich immer präsent sind. Aber irgendwas war immer so in meinem Hinterkopf und dann habe ich ein YouTube-Video-Essay gesehen über, ich glaube, das hieß 80s Movies That Shaped Our Humanity vom Pop Culture Detective. Ziemlich guter Kanal auch gutes Video.
Ja, generell also gute Essays.
80er-Jahre-Filme, die unsere Menschlichkeit geprägt haben, wenn man das wörtlich übersetzt. Und da war der dabei und da habe ich mich erinnert, ja, der. Und dann habe ich den nochmal geguckt und fiel mir auch so, ja, das stimmt, der hat total viele so schöne Stellen, weil, keine Ahnung, wir können jetzt ja mal über die ganzen Menschen in dem Film reden.
Ja, aber gerne.
Auf jeden Fall, um meinen Punkt abzuschließen, ist, ich glaube, wenn du da nicht so genau drauf achtest, dann ist das einfach so ein Film und dann kommen Aliens und dann ist der auch zack wieder vorbei und das Erwartbare passiert. Die Leute versuchen, das Haus kaputt zu machen, aber alle helfen sich. Lala, Happy End. Aber da ist so viel mehr.
Ich wollte gerade nur ganz kurz 2 Fußnoten dran setzen an das, was du gesagt hast. Warum der nicht so krass in Erinnerung bleibt oder warum der nicht so bombastisch ist, ist übrigens, dass das eigentlich ein TV-Film ist. Also der ist auch gar nicht vom Budget her so hoch. Aber Steven Spielberg hat gesagt, er hat den ja produziert, sei dir bescheuert, deshalb die Idee für den Film ist so wahnsinnig gut, den bringen wir auf jeden Fall in die Kinos. Und dann kam der halt in die Kinos. Also das heißt, er war selber sozusagen großer Fan von diesem Film und hat den selber damals schon gesagt quasi, das ist ein bisschen underrated Film. Ja, und
Steven Spielberg.
Ja, hör mal. Guter Mann. Oder? Und ich fand auch diese Kritiken mit diesen, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, und dann denkt man so, so happy, happy 80er-Jahre-Dings. Das wurde dem nämlich auch unterstellt. Dem wurde halt unterstellt, dass er so, wie haben sie es genannt? Forced Warmth? Wie würde man das übersetzen?
Gezwungene Wärme, ja.
Ja, und ich finde aber, weil, wie du schon sagst, man kann so viel daran lernen und man hat so tolle Stellen, auch so andere Stellen wie das Cast und so weiter, dass der als Kinderfilm ganz fantastisch ist.
Und Forst finde ich unfair, weil wenn wir jetzt auf die Menschen zu sprechen kommen und in dem Zuge können wir eigentlich dann auch über die Roboter reden, die verdient der sich total, jeglichen Moment an Wärme, den der hat. Weil, ich habe ja schon kurz gesagt, wer da alles drin ist, nämlich die am wichtigsten eigentlich so ein bisschen quasi die Hauptfiguren Faye und Frank, ein älteres Paar, wo er früher ein Café geleitet hat oder ein Imbiss, sorry, und sie ihm wohl da geholfen hat, aber sie ist wohl schon seit längerem auch dement und sieht in allen Erwachsenen so um die 30 bis 40 ihren Sohn Bobby.
Ich würde gerne noch einhaken und kurz erzählen, wie sie das erstmal auftritt, weil ich das super spannend fand.
Ja, gerne.
Weil wir sehen halt ziemlich am Anfang halt, wie ich schon erzählt hatte, die Fotos von der Gegend und dann denkt man sich so, oh, schön. Und dann am Ende tauchen aber auch schon die Fotos auf, wie da die Häuser drumherum abgerissen werden und wir zoomen sozusagen rein in die abgerissenen Häuser. Übrigens, das waren tatsächlich, ich habe nachgeguckt, weil ich mich das die ganze Zeit gefragt habe, ja, das war ein Haus, wo alle anderen Häuser drumherum zu dem Zeitpunkt abgerissen wurden. Deswegen, das war Lower East, deswegen weiß ich, dass es Lower East Side war. Ist ein echtes Haus in der 8. Straße, Lower East Side. Und ich habe gerade versucht, das zu finden. Es gibt 30.000 achte Straßen. Ich verstehe das amerikanische System, Straßen zu benennen nicht, aber okay, ich habe sie gefunden am Ende. Jedenfalls sehen wir den Abriss und dann sehen wir eine Frau, die super krass rausploppt aus dem Ganzen, weil sie hat so ein buntes, rotbuntes Blumenkleid an. Aber man denkt auch so, was ist los mit ihr? Weil sie hat auch direkt so eine Katzentasche und hat so einen Trolley hinter sich und noch so Hausschuhe an und Socken in den Hausschuhen und so eine Kippe im Anschlag. Und man denkt sich so, hä? Und dann hat man so kurz dieses Bild von, ja gut, die schrullige Alte. Und dann geht die nämlich zu einem Haus und will eigentlich da einkaufen gehen und dann gibt es dieses Haus nicht mehr. Und dann ist man erst so ein bisschen verwundert, so, ja, okay, vielleicht wurde das tatsächlich gerade eingerissen, weil da ja gentrifiziert wird. Und was ist denn das überhaupt noch für eine, dass die da ist? Und dann gehen wir aber zurück und dann entfaltet sich erst die Geschichte. Sie ist dement, wahrscheinlich ist das schon lange eingerissen. Und und direkt als nächstes sehen wir auch diese schwarze Limousine, die drauf fährt. Und es wird so ein Plakat aufgebaut mit diesen schwarzen Monolithen. Und dann sieht man so direkt so, welche zwei Seiten aufgemacht werden sozusagen. Die über die Zeit stehende, schrullige, vielleicht ein bisschen verwahrloste Seite und die krasse 80er Jahre unmenschliche Seite sozusagen. Mhm. Das fand ich echt gut gemacht.
Und was wir dann ja auch gleich sehen ist, das scheint ja auch schon mal öfter zu passieren, dass Faye so ein bisschen umherwandert, nämlich wir sehen drei andere ältere Leute, die die Frau suchen, nämlich ihren Mann Frank und noch die zwei anderen älteren Mitwohner, die später, also relativ früh im Laufe des Films ausziehen. Und es wird ja ziemlich schnell klar, dass Frank und Faye sich so ein bisschen entfernt haben voneinander, weil Frank, glaube ich, auch nicht so gut damit klarkommt, wie seine Frau geworden ist, weil immer wieder so angedeutet wird und später ja auch relativ klar wird, dass hauptsächlich die Nachbarin sich sehr um Faye gekümmert hat, die ihr zum Beispiel auch die Medizin gegeben hat, die sich mit ihr unterhalten hat viel. Und Frank, nämlich als die ausziehen, muss die Nachbarin Frank alle möglichen Tipps geben, weil er das gar nicht weiß. Und das ist ja auch so ein Symbol darüber, er ist der Mann, das wäre, und er hat dieses Café nicht mehr, also er hat eigentlich nichts zu tun, außer, aber merklich fällt ihm das schwer. Und es gibt auch merklich mal so ein paar Szenen, weiß ich nicht, als sie irgendwie dann einfach nur sagt, Frank, haben wir den Sonnenuntergang verpasst und da ist es schon mitten in der Nacht, da sagt er nur so, ja, aber die Stimme von ihm ist so brüchig, wo man merkt, ja, der unterdrückt gerade die Tränen und eine Szene später zerwirft er auch beim Spülen so eine Vase, weil er einfach nicht kann mehr.
Und das danach sind wir auch noch auf dem Dach und sie hat nämlich als erstes diese Roboter gesehen. Übrigens auch ein Trope, was häufiger vorkommt, ne, dass Kinder oder unzurechnende Personen als erstes sozusagen die Wunder der Welt entdecken und der Rest glaubt denen dann aber auch nicht. Das passiert dann auch mit Faye, das finde ich ganz süß. Und dann ist sie auf dem Dach und versucht ihm das irgendwie zu sagen und er will, und er ist so überzeugt davon, dass sie aber gerade einfach nur Scheiß erzählt und sagt dann, bettelt sie so richtig so an, so, komm wieder zurück, du musst jetzt mal klar werden, du musst jetzt mal kurz hier sein. Das ist wirklich schon herzzerreißend.
Ja. Und dann haben wir noch Mason, den Künstler, der so ein bisschen am ehesten das ist, was man von so einem 80er-Film erwartet, der einfach in diesem Apartment lebt, der auch derjenige ist, der das Denkmalschutzamt davon zu überzeugen versucht, dass das Haus stehen bleibt. Und der hauptsächlich da lebt, weil er das Haus interessant findet. Das ist schon so ein bisschen auch so ein Hipster-Gedanke, ja, 30 genau. Jahre bevor es Hipster gab, gefühlt. Und der wird am Anfang direkt von seiner Freundin verlassen, weil sie hat sich das anders vorgestellt, mit einem Künstler zusammen zu sein. Wobei auch das grandiose Zitat fällt. Möchtest du es sagen? Oder?
Ja,
ich glaube, wir haben es uns beide aufgeschrieben.
Ich möchte kurz sagen, sie wirft ihm nämlich vor, dass er ja unbedingt wie so ein Hipster halt in diese Gegend gezogen ist, weil er ja auf so alte Sachen und Realität steht. Und dann kommt halt dieses Zitat.
Das sind die 80er Jahre, Mason. Kein Mensch mag mehr die Realität.
Das war beim ersten Mal gut und beim zweiten Mal auch noch.
Das ist wirklich super.
Das ist wirklich auch so traurig, ey, was die 80er uns gebracht haben.
Dann lebt noch Marisa, die schwangere Frau, von der wir eben erzählt haben, die da hauptsächlich wohnt, weil es wahrscheinlich billig ist und ihr Mann ist Musiker und reist in der ganzen USA umher und sie wartet hauptsächlich auf den.
Ich kann mir sogar vorstellen, also im englischen Originalton hat sie auf jeden Fall auch einen spanischen Akzent. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht nicht nur da wohnt, weil es günstig ist, sondern auch einfach vielleicht, weil sie mit ihrem Migrationshintergrund nicht ein anderes Mietverhältnis bekommt.
Vielleicht
oder
auch das.
Oder vielleicht auch gar nicht einen Status hat zum Beispiel.
Ja. Und als letzten von der Partie haben wir Harry, einen ehemaligen Boxer, der jetzt nur noch im Keller von diesem Haus lebt und auch tatsächlich so am Anfang sehen wir, versucht das so ein bisschen in Stand zu halten. Der ist aber ein sehr introvertierter Typ. Er ist sehr schüchtern, er redet gar nicht und wenn immer nur, und das ist mir erst bei der deutschen Version aufgefallen, wenn nur in Werbeslogans oder so Spielshow-Phrasen, weil er den ganzen Tag immer nur Kabelfernsehen guckt. Ja, und der tüftelt auch ein bisschen gern. Und das sind so, und das finde ich auch schon super, weil es sind, glaube ich, 5 so Leute, die man außer Mason jetzt vielleicht normalerweise nicht so sehr in so einen Film als Protagonisten sieht. Zumindest nicht als Protagonisten.
Auch so als zum Beispiel, gut, dann würde man vielleicht eine schwangere Frau sehen, aber nicht als eigenständige Protagonistin in dem Fall. Ja, total. Ich finde so geil, wie die vorgestellt werden. Ich mag die Szene total gerne, weil, okay, wir kennen jetzt die Protagonisten, ja? Gerard hat sie gerade alle erklärt und es sind super wichtige Protagonisten. Ich meine, die Hauptdarsteller zum Beispiel waren beide schon über 70, der eine 76, sie war 78. Ja. Allein das, dass das Hauptprotagonisten im Film sind und aktive Hauptprotagonisten. Mhm. Also nicht einfach irgendwie so vor sich hinsiechend oder sonst was. Und die werden alle nach und nach vorgestellt, indem diese Bande, sie nennt sich selbst irgendwann die Bum-Bum-Bande.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Seitdem habe ich sie in meinen Notizen Bum-Bum-Bande genannt, was ein bisschen kaputt macht, wie gruselig die wirklich sind. Beim ersten Mal gucken fand ich die richtig hardcore, weil die gehen ja halt echt hin und, weiß ich nicht, geben denen erst Geld, setzen die unter Druck, gehen die körperlich an, auch richtig.
Die schlagen zerstören Harry.
Sachen, genau. Ja, aber fassen auch die Frauen unangenehm an und belästigen die und sowas. Richtig ekelhafte Typen. Aber die Leute, die Charaktere werden sozusagen vorgestellt nach und nach, indem wir die Bum-Bum-Bande begleiten, die dann einmal durchs Haus marodieren.
Stimmt, ja.
Und das ist total
freaky. Um bei allen Erpressergeld abzuliefern.
Genau, aber die auch direkt ein bisschen charakterisieren. Weil das sie stimmt. Gehen zum Beispiel zu Marissa und werfen da eine Heiligenstatue hin und sagen dann auch, ja, jetzt kannst du dir endlich mal eine neue Heilige kaufen. Dann gehen sie zum Masons Wohnung, er ist nicht da, aber sie nennen ihn die ganze Zeit Picasso. Und dann gehen
Picasso
sie...
Picasso für Arme, glaube ich.
Genau, sogar. Ja, genau. Und dann gehen sie nachher zu Harry Noble und sagen dann, na, gehen wir nochmal in den Ring für Runde 2, für einen Rückkampf. Und das ist... oder und den ganzen Tag guckt er immer nur Fernsehen. Und das ist tatsächlich irgendwie nett gelöst.
Ist auch gut, einfach gute Erzählung.
Ja, genau.
Weil die stellen sich nicht hin, hier, das ist Harry, er war früher Boxer.
Ja.
Das wird einfach so miterzählt.
Ja, richtig.
Und wen wir da ja auch kennenlernen, nämlich den Anführer der Bum-Bum-Bande, der tatsächlich auch eine wichtige Figur ist, Carlos. Der im Prinzip jemand ist, der das macht, um in diesem Immobilienkonzern weiter aufzusteigen. Weil, wie er auch später in einer Szene sagt, ich bin jung, ich bin fit, ich habe immer gute Ideen und ich bin bereit, was zu machen. Und er setzt das leider nur völlig scheiße ein. Aber grundsätzlich, das sehen wir ja später, hat er ja auch das Herz am rechten Fleck.
Ich fand es auch nicht uninteressant, dass er Puerto Ricaner ist, weil ich glaube, damit durchaus auch gesagt wird, dass das halt nur mal eine Sache ist. Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, aber Puerto RicanerInnen haben ja nicht die gleichen Rechte in Amerika, obwohl sie AmerikanerInnen sind oder auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Wir alle haben West Side Story nicht oder doch gesehen.
Eine Enklave, außer die dürfen zum Beispiel nicht wählen.
Ja.
In Puerto Rico. Die sind aber US-Bürger.
Ja, aber so, dass zum Beispiel mit dem Arbeiten ist das gleichgestellt. Haben die automatischen Aufenthaltsvisum? Haben die automatischen Arbeitsvisum?
Das wüsste ich gar nicht.
Weil ich weiß nur, dass ich weiß es halt nicht genau, aber auf jeden Fall hat man nicht die gleichen Rechte. Und dann ist es natürlich auch schwieriger in der Arbeitswelt, auch wenn die jetzt ein Arbeitsvisum hätten oder sonst was. Es ist einfach schwieriger, wenn du nicht die gleichen Rechte hast in dem Staat. Dann bleiben die ja manchmal nur solche Auswege. Und ich glaube, dass das nicht umsonst gewählt ist, dass wir sehen, dass er Puerto Ricaner ist. Also er hat halt irgendwann eine Jacke an, wo so ein Aufnäher so ein ziemlich zentral drauf ist. Ich glaube schon, dass es noch ein Seitenhieb war.
Ich glaube, das ist auch einfach wieder nur dieselbe Art der Erzählung. Es wird uns niemals genau gesagt. Ich übrigens, guten Tag, ich bin Carlos und meine Eltern sind aus Puerto Rico geflohen. Nee, fliehen müssten sie ja gar nicht, haben wir ja gerade erklärt. Wir sehen einfach nur, wenn ihr nicht aufpasst, verpasst es auch, diesen kleinen Aufnäher. Ich glaube, das soll halt mehr so darstellen, dass er auch struggelt und dass so ein Weg für ihn ist, aufzusteigen. Aber man ja auch sieht, er geht zwar auch schon ziemlich weit, aber halt nicht über Leichen.
Mhm.
Später, Also wir können es ja eigentlich direkt erzählen, warum nicht. Ganz am Ende im großen Finale kommt auch, weil Carlos schafft offensichtlich nicht, wofür ihn die Konzerne angeheuert haben. Deswegen heuern sie so einen anderen Brandstifter an. Und Carlos stellt den, und weil er das immer noch als seinen Job betrachtet. Und der Brandstifter sagt immer, hier sind eh alle raus. So ja. Und dann prügelt er sich so ein bisschen mit dem Brandstifter auf der Straße und sieht dann, Faye ist noch in dem Haus. Die anderen Bewohner sind zu dem Zeitpunkt alle auf einer Suchmission der kleinen Roboter. Und er möchte dann erst den Brandstifter zwingen, sie da rauszuholen. Der weigert sich aber. Und dann macht er es aber selber. Und tatsächlich in Gefahr seines eigenen Lebens. Und wir sehen ja auch später, er ist tatsächlich, hat er Verbrennungen erlitten. Geht er da rein und rettet die alte Frau.
Und dazu muss man vielleicht auch sagen, Faye verwechselt ihn den kompletten Film mit ihrem toten Sohn Bobby. Also auch andere Leute verwechselt sie, aber ihn halt konstant. Und schon so, dass sie wirklich auch mit ihm private Gespräche führt, ihn abends zum Abendessen einlädt und sowas alles. Und man hat das Gefühl, der ist irgendwann dann, also er macht auch eine Charakterentwicklung durch und ja, das als Bösewicht.
Er besucht sie ja dann auch danach im Krankenhaus, die beiden, und bringt Blumen mit.
Ja. Also ja. Das ist auch wirklich süß. Da wird dem, also das ist ein gut erzählter Film, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Also der hat auch immer so kleine Einheiten, wie zum Beispiel auch dann, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, wie die Arbeiter erzählt werden. Die sind halt nicht schwarz-weiß, die stellen, also die müssen halt da jetzt ihren Job machen, aber die stellen sich auch immer in so kleinen Momenten gegen den Oberboss da und sowas.
Ja, und auch gegen Carlos ja einmal, als er sich zu frech benimmt. Genau. Da droht der eine Bauarbeiter ihm auf jeden Fall Schläge an.
Und es ist auch so witzig, weil, weiß ich nicht, der Bauarbeiter ist auch so ein gestandener, wahrscheinlich auch knapp 2 Meter, so ein kräftiger Dude. Und dann geht halt die Faye zu ihm hin und hält gerade wieder Carlos für ihren Sohn. Und dann kommt der Bauarbeiter und saugt Carlos an. Und dann sagt sie so, und dann streicht sie ihm so in den Kopf und sagt, wenn du hier schlafen möchtest, ist okay, dann musst du nur deinen Eltern Bescheid sagen.
Soll ich deine Mama anrufen?
Und dann nimmt er so seine, und das meine ich mit, der ist wirklich gut erzählt, dann nimmt er auch so seine Cappy in die Hand und drückt die so verlegen hin und her und sagt, nein, Miss Riley, ich habe heute Abend keine Zeit.
Alles wirklich, also das ist cool. Halt auch gut erzählt, du hast jetzt gerade im Nebensatz schon gesagt, aber Bobby ist halt gestorben, wie wir dann in einem Zeitungsausschnitt später gesehen, mit 18 bei einem Autounfall. Und anscheinend verleugnet sie das. Und wahrscheinlich ist das auch, was so diesen Keil zwischen sie und Frank getrieben hat, dass sie sowieso, also noch zusätzlich dazu, dass sie dement ist, dass sie das schon vorher wahrscheinlich immer nicht hatte erkennen wollen und immer so ein bisschen auch sagt so, ah, Frank und Bobby haben sich nie so gut verstanden, die haben sich immer gestritten und deswegen kommt er auch nie zu Besuch. Und wahrscheinlich haben die sich immer gegenseitig ein bisschen die Schuld daran gegeben und die schaffen es jetzt auch erst dadurch, dass diese Roboter quasi so Ersatzadoptivkinder für die werden, so ein bisschen dadurch wieder zusammenzufinden. Und auch Mason und Marisa, die natürlich, das ist immer noch ein 80er-Jahre-Film, dann zusammenkommen, weil einmal, wie hieß der Freund Hector, ne? Mm. Ja, auch zurückkommt, aber quasi nur 15 Minuten bleibt und dann wieder fährt. Die müssen sich ja auch so ein bisschen erstmal erkennen, dass sie eigentlich gut zusammenpassen und dadurch auch so in so ein paar Szenen diesen typischen eigentlich, dieser Rom-Com-Bogen, weißt du, so dieses Meet-Cute, wie man das nennt, wo ich das erste Mal quasi kennenlerne. Ich meine, die werden sich schon kennen und dann streiten die sich natürlich und dann lernen sich kennen und dann kommt der Versöhn-Augenblick und bla bla bla. Aber weil das gar nicht die Haupthandlung ist, funktioniert das super.
Und das, also, ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen, also ich meine, ich habe gerade schon einen Gag erzählt, aber der Film ist auch einfach sehr, sehr lustig. Dann haben die dann diesen Streit, also dieses so All is Lost Moment, so, oh nein, deren Liebe wird doch nichts und er betrinkt sich und geht raus und denkt so, jetzt ist alles vorbei und dann kommt er aber in seine Wohnung und dann sitzt sie halt da und hat sich offensichtlich für ihn entschieden und dann ist er aber noch voll im Streitmodus und sie ist dann aber auch direkt im Streitmodus und dann sagt sie so, ich habe dir einen Brief geschrieben, also so von wegen, ich habe den verlassen und ich habe dir einen Brief geschrieben und dann nimmt er so den Brief und sagt, lieber Mason, und sie so, jetzt liest ihn doch nicht vor, und er nur so, da steht aber auch noch nicht mehr drauf, ja okay, und dann kommen sie quasi zusammen, also es ist wirklich Es ist wirklich einfach ein putziger Film.
Ja, und wir können ja auch nochmal über die Roboter reden, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Wer noch nicht von zwei kleinen UFO-Tassen-Robotern überzeugt waren, die tatsächlich Puppen waren. Diese Roboter kriegen tatsächlich drei kleine Babys auch in dem Film.
Und es ist auch ein bisschen weird. Aber ich meine, der Film thematisiert es auch, weil das erste Mal schwirren die so umeinander, bisschen wie so Tauben
oder dann brauchen was. Die auf einmal sehr viel Strom. Und dann blitzt es und rumpelt in so einem kleinen Taubenschlag
auf dem Dach. Lass die mal in Ruhe lassen. Okay, haben die jetzt gerade Sex? Also so im klassischen Sinne Sex?
Ich denke, das soll angedeutet werden.
Ja. Wir empfehlen ihn ja als Kinderfilm. Es wird nichts gezeigt oder so.
Nein.
Nicht klar. Das ist einfach, es ist lustig.
Ich glaube, die älteren Kinder werden Bescheid wissen, was da los ist, die schon Aufklärungsunterricht hatten. Und für den Rest ist einfach so,
was?
Aber da rumpelt es und blitzt. Okay. Ja. Und dann füttert ja das eine UFO-Vieh das andere UFO-Vieh mit so ganz viel Blech und Ersatzteilen. Und dann kommen wie aus so einem Fließband kleinere Untertassen rausgefahren. Und ja, auch wieder so ein bisschen, wo man merkt, ja, das ist mega lustig, aber die dritte kleine Untertasse, die rauskommt, die fängt nicht an zu leuchten.
Und dann beerdigen die tatsächlich in einem Blumenbeet, aber...
Harry ganz frech gräbt die aus und alle sind auch so ein bisschen sauer.
Genau, aber eigentlich nur damit, weil er das aufpeppeln will.
Ja, halt. Genau, er schafft es auch, die zu reparieren und irgendwann sind dann halt alle drei da. Und dann kommen auch ganz viele ganz putzige Szenen, wie diese Roboter-Babys so ein bisschen wie Vögel zum Beispiel fliegen lernen, indem die Eltern so die einfach so das Treppenhaus runterschubsen.
Also es gibt vielleicht auch eine Szene, wo sich einer quasi um sein Leben bangt, an einem Treppenabsatz festhält und die Mutter UFO einfach diesen Treppenabsatz absägt. Fand ich so geht so mütterlich.
Ich fand's aber es ist witzig.
Ja, das ist eher geil. Es funktioniert sowieso. Es funktionieren so viele Sachen auch. Also weiß ich auch nicht, am Anfang, als Faye noch die Einzige ist, die weiß, dass es diese UFOs gibt, wirft sie die ganze Zeit halt, also literally Untertassen durch die Gegend. Einfach, glaube ich, auch um selber zu gucken, ob das jetzt fliegt oder nicht.
Ich glaube, ansonsten gibt's gar nicht mehr so super viel zu dem Film zu sagen. Die Handlung ist jetzt nicht besonders dicke, aber er ist, wie gesagt, zutiefst menschlich auch.
Ja.
Erzählt eine Geschichte über Charaktere, über die wir sonst nicht so viel sehen. Erzählt eigentlich eine Geschichte über so Verdrängung am Wohnungsmarkt, aber halt auch, wie sich Leute erfolgreich dagegen wehren. Er hat Hoffnung, er hat Humor, schöne, lustige Effekte, gute Charaktere. Ich finde das wirklich, und den kennt man gar nicht so.
Nee.
Also der ist so ein bisschen tatsächlich untergegangen und vergessen. Und ich finde, den kann man durchaus total noch gucken. Das ist so ein 80er-Film, den kann man ruhig mal wieder einlegen und auch seinen Kindern zeigen.
Ja.
Der funktioniert immer noch ziemlich gut.
Als Warnung würde ich auf jeden Fall herausgeben wollen, dass halt das dritte Kind oder das dritte Roboterkind eigentlich gar nicht erst so richtig halt lebt. Also so eine Art
Totgeburt,
ja,
muss man es ja schon so deutlich sagen. Genau.
Dann würde ich gerne auch noch sagen wollen, dass es schon auch Demenz natürlich eine heftige Krankheit ist. Und wenn man vielleicht selber welche in der Familie hat, ist es vielleicht auch eine Sache, die man sich nicht auch noch angucken kann, wenn das einen sehr ergreift. Und zuletzt hätte ich jetzt noch gesagt, ich finde ihn an manchen Stellen, aber ich glaube nur für Erwachsene ehrlich gesagt hart. Also ich fand zum Beispiel die Stelle hart, wo halt diese Gang hat da marodiert und hat alles auseinandergenommen, Sachen kaputt gemacht und sonst was.
Ja.
Und dann geht Mason zur Polizei, also da fährt die Polizei vorbei und ne, Frank geht da hin und sagt so, sie müssen uns helfen. Die machen ja halt hier Sachen kaputt und die Polizei sieht es auch und kriegt das mit und sagt dann aber einfach nur so, ja und, da brauchen wir die doch nicht verhaften. Am Ende bringen die 18 Zeugen mit, die dann wieder aussagen, dass sie woanders waren. Und sobald die raus sind, dann verfolgen sie die auch noch. Und dann sagt Frank, ja, dann fahren sie wenigstens Patrouille hier in der Nachbarschaft. Und dann sagt der Polizist nur so, welche Nachbarschaft?
Das wäre bei den Warnungen, die ich darauf gegeben hätte, auf jeden Fall dabei. Das ist ja hauptsächlich so der Anfang, bis die Aliens kommen, die Ganzmacher. Der ist so ein bisschen, ja, trist, aber auch schon so, ja, der ist so ein bisschen so, oh, das ganz schön bitter gerade alles. Mhm. Das ist wirklich nicht so schön, was hier gerade passiert. Und dann kommen noch dieser Schlägertrupp und macht denen wirklich das Leben zur Hölle. Aber das sind so. Das
ist für Erwachsene heftiger als für Kinder.
Weiß ich gar nicht. Aber das sind, glaube ich, 20 Minuten, die man aushalten muss. Wie bei Paddington so ein bisschen. Da musste ich dann echt dran denken.
Ja. Ich glaube auch, aber gerade sowas wie das, was ich beschrieben habe mit der Polizei, das ist definitiv für Erwachsene.
Ja, das. Ja, ja, ja.
Weil man einfach die Tragweite davon dann erst versteht. Also, ich fand das hart bitter. Ich fand, also sowieso ist das mit diesem Wohnungsmarktverdrängung und dieses, wie mit armen Menschen umgesprungen wird, hart bitter. Also.
Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt explizit mal so erwähnt hatten, aber. Natürlich, wir haben einmal sehr alte Menschen, die hier auch Protagonisten spielen, aber die anderen sind, da sind zumindest zwei von den fünf sind People of Color. Harry ist schwarz und Marissa ist Latina auch. Es wird nicht ganz geklärt, woher, aber sie spricht ja auch Spanisch. Das kommt an einer Stelle vor. Und der Darsteller von Mason ist zumindest auch nicht komplett weiß. Also
Und natürlich Carlos, ne?
Ja, also, und Carlos auch Puerto Ricaner. Also ein ziemlich, für einen 80er-Film ziemlich diverser Cast. Das möchte ich nochmal positiv hervorheben.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Mason Europäer ist.
Ja, ich glaube, wenn ich mir den Namen von dem Schauspiel angucke, ist der, glaube ich, Grieche. Aber man sieht zumindest auch.
Ja, aber dann ist er weiß.
Ja.
Ja, ja.
Aber er ist nicht so.
Ja, Weißbrot, ich weiß. Also, ja, ja, okay. Es ist, ja. Nicht evangelikale Christen weiß. Ja. Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Warnungen damit auch ausgesprochen. Ja,
also, und falls ihr wirklich sehr prüde seid, es gibt eine Stelle, da malt Mason ein halbes Nacktbild von Marissa. Man sieht zumindest die Nippel von ihr, was ich jetzt gar nicht schlimm finde. Aber wenn irgendjemand von euch das sehr stört, das gibt's auch mal kurz für 4 Sekunden zu
sehen. Man muss dazu sagen, sie ist angezogen.
Eigentlich,
und beschwert sich noch.
Aber Mason malt sie halbnackt.
Und was auch jetzt ein bisschen fies klingt, aber ist nicht fies. Also eigentlich sind nur die Szenen richtig fies, ehrlich gesagt, wo am Anfang die Bum-Bum-Bande rumläuft und die Frauen angrapscht. Also die Catcallen halt die Marissa und die Freundin von Mason wird so an den Beinen angekrabbelt. Mhm. Und das ist wirklich beides eklig.
Beides auch ist wirklich nicht so schön, ja.
Ja.
Aber
ja.
Wie gesagt, das Intro so ein bisschen schwermütig auch einfach.
Mhm. Ansonsten empfehlenswert.
Der Film hat eine FSK von 6 und
ich würde es ein bisschen älter machen, vom Verständnis her.
Ich glaube, ich auch. Aber ich finde 6 jetzt, ich glaube, man verstört keine 6-Jährigen fürs Leben, wenn man denen das zeigt.
Und die können auch ruhig dabei sitzen und freuen sich dann nachher über die Roboter.
Ich glaube, ansonsten ist der so ein bisschen zu lang und unstringent für 6-Jährige. Ein bisschen älter macht, glaube ich, Sinn.
Ja, ich denke so 8, 9.
Ja, würde ich auch sagen. 8 hätte ich jetzt gesagt.
Gutes Alter. Aber wie gesagt, es tut jetzt keinem 6-Jährigen weh oder so. Ich hätte ausnahmsweise mal Filme, die...
Ja, bitte, sehr gern.
Hast du auch welche?
Oder? Ja, klar.
Okay. Wahrscheinlich sage ich jetzt auch die du schon sagen wolltest.
Also kann ich mir sehr gut vorstellen, aber gucken wir doch mal.
Also keine Überraschung ist Oben, also Ab.
Hätte ich gar nicht dran gedacht, aber ja, total.
Das ist doch originell das gleiche Bild
gefühlt, wenn ja,
dieses kleine Haus
recht.
Zwischen den anderen steht. Ja, genau. Einfach wegen dieser inhaltlichen Parallele. Da geht es ja auch darum, dass der alte Herr, der in dem Haus wohnt, quasi auch in der gentrifizierten Gegend ist und auch die Gegend, dass er sich dadurch auch einfach nicht mehr da wohlfühlt und nicht mehr zu Hause fühlt, so wie früher. Und mit seinem winzigen Haus ja dann einfach Reis ausnimmt, sozusagen.
Ja.
Und ich glaube, da wird auch mehrfach in dem Film wird versucht, dieses Haus zu kaufen.
Ja, das ist ganz am Anfang. Ja. Nee, es wird, glaube ich, auch versucht, das halt abzureißen, ja. Da stehen ja auch so Bauarbeiter bei dem.
Ja. Dann Thema Wohnungssituation, ein Film, den wir bereits besprochen haben, Die Katze mit Hut.
Ja, auch gut.
Ja, weil das ja da um alternative Wohnformen, möchte ich sagen, und Hausbesetzung und letzten Endes geht.
Letzten Endes auch Leute, die niemand mehr da haben will.
Richtig. Und deswegen
Außenseiter der Gesellschaft.
Ja,
stimmt.
Die beiden Filme sind mir so eingefallen.
Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe natürlich...
Ach, du hast so E.T. und sowas, ne?
Wenn bei diesem Film man nicht an E.T. denkt, dann weiß ich nicht an was. Cocoon natürlich auch.
Was ist denn Cocoon?
Du kennst Cocoon nicht?
Oh nein, jetzt muss ich den nächsten Film mit Robotern gucken.
Nee, der ist gar nicht mit Robotern. Das ist tatsächlich mit alten Leuten, die irgendwann entdecken, dass ihr Whirlpool sie jünger macht. Und, what? Und dann kommen auch noch Aliens.
Okay, Gerald. Ist das auch hier von den Friendly Invasion Sachen?
Ja, der gehört auf jeden Fall zu dieser Welle. Dann weiß ich nicht, weil ich weiß mehr so auf die Ebene. Nummer 5 lebt.
Der Gigant aus dem All.
Ja, weil tatsächlich selber Autor.
Ah, guck mal.
Selber das, Autor das wie der Gigant Sinn. Aus dem All.
Das ergibt
Sinn. Dann habe ich aber noch aufgeschrieben Bigfoot und die Hendersons. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich möchte jetzt eigentlich mal sagen, dass meine viel besser sind als deine gerade. Meine Filmempfehlung. Oh, jetzt guckst du aber
beleidigt. Ja, weil ich das jetzt aber unfair fand.
Nein, mach ruhig weiter. Die, wen Hendersons?
Bigfoot und die Hendersons. Da sind so eine Familie, die ziehen ein Haus in den Wald und dann begegnen... Hilft
Bigfoot denen?
Die lernen den halt kennen, freuen sich mit dem an. So ein bisschen wie Alf auch eigentlich.
Okay.
Ja, ich bin mehr so auf der Ebene, da begegnet sich
Fremd. Ja, ich sehe schon.
Und dann habe ich noch, weil ich dachte mir, irgendwie passt auch ein bisschen Pumuckl.
Ja, aber der macht ja gar nichts für die.
Pumuckl macht nichts für Meister Eder.
Macht er was für den?
Meister Eder ist ein kreuzunglücklicher alter Schreiner, bis Pumuckl kommt. Der gibt ihm total Lebensqualität.
Ja, der muss gar nichts machen, der gibt ihm Lebensqualität. Ja, ich bin voll auf deiner Seite. Ich habe es noch nie so betrachtet. Entschuldigung, dass mir das als Kind nicht aufgefallen ist. Entschuldigung, dass ich als Kind immer nur gedacht habe, der freche Pumuckl, der da immer alles unordentlich macht.
Und wie viel schöner ist Meister Eders Leben mit Pumuckl als ohne?
Aber wie gesagt, da hatte ich noch nicht diese Transferebene. Das muss man mir ja erstmal sagen als erwachsene Frau. Das kann ja nicht von alleine kommen. Das kann ja wohl keiner erwarten.
Dann habe ich noch, da habe ich mir noch aufgeschrieben, die Katze aus dem Weltraum, aber das traue ich mich jetzt nicht mehr zu sagen.
Was ist das?
Das ist so ein ganz alter Disney-Film. Ich habe den auch seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass er jetzt bei Disney Plus drin ist. Und deswegen...
Warum die Katze aus dem Weltraum?
Also, ich glaube, eine Katze, die aus dem Weltraum kommt.
Einfach weil...
Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an den Plot. Ich erinnere mich nur manchmal noch an das Plakat. Weil das hast du mal irgendwo in der Mickey Maus, glaube ich, gesehen haben.
Jetzt würde mich ja interessieren. Ich weiß, wahrscheinlich hat es gar nicht so viel damit zu tun, aber erinnerst du dich zufällig noch daran, welche anderen Filme in dem Essay genannt werden?
Ja.
Ja.
Warte. Und zwar Bigfoot und die Hendersons tatsächlich.
Ah, okay.
Nausicaa, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht haben.
Ja, weswegen? Also ja, okay.
Na gut, das ist ja auch.
Ja, ja.
Also ja. Die hat ja nicht gesagt gleich, sondern einfach so.
Ja, ja, aber das geht ja eher so um so, ja, obwohl es geht, ne? Es geht ja um so Naturschutz-Dings und so. Ja, ja, okay,
funktioniert. Und dann noch, zwei Filme, die ich selber nicht gesehen habe. Warte, den einen gibt's auch gar nicht auf Deutsch, habe ich mal geguckt. Amazing Grace und Chuck. Das ist ein Junge, der sagt, solange es auf der Welt noch Atomwaffen gibt, spiele ich keinen Baseball mehr. Und dann fangen aber ganz viele Profi-Baseballspieler an, das dem nachzumachen. Den habe ich nie gesehen, der klingt allerdings hervorragend.
Ja.
Den gibt es auf VHS auch auf Deutsch, soweit ich weiß, aber nicht auf DVD. Cool. Und noch die Reise von Natty Gann, auch so ein alter Disney-Film, über eine junge Frau, also wirklich, glaube ich, Teenagerin, die quasi als Tramper in den 20ern in den USA unterwegs ist, also als so Zugfahrerin, weißt du,
ja,
die auf so Zügen mitfährt. Wo auch John Cusack, ihr älterer Begleiter ist, den habe ich auch nie gesehen, deswegen kann ich zu den beiden zumindest nichts sagen.
Okay, spannend.
Den Film, Das Wunder in der 8. Straße, kann man im Moment bei keinem Streamingdienst in der Flatrate mitgucken, aber man kann den quasi überall mieten für 3-4 Euro. Und die DVD und die Blu-ray kosten beide unter 10 Euro neu. Und gebraucht kriegt man die auch für noch mal weniger. Also ich habe die Blu-ray gebraucht, glaube ich, für 5 Euro irgendwas bekommen mit Versand. Und das lohnt sich total. Die hat auch tatsächlich, die Blu-ray zumindest, ein super schönes Cover, das total an diese alten Indiana Jones Poster mich erinnert.
Ich fand übrigens die Qualität auch gut.
Ja.
Also für... dass das ein 80er-Jahre-Film war, ist das, und Blu-ray heißt ja nicht immer, dass die Qualität dann automatisch gut wird. Stimmt. Da muss man ja eine gute Filmrolle oder sowas, ich kenne mich nicht aus, muss man ein gutes Original genau haben. Und das hat es auf jeden Fall gehabt.
Also es lohnt sich auch, die paar Euro in die Blu-ray zu investieren, würde ich sagen. Ich glaube, neu kostet die Blu-ray wirklich 9 Euro oder 8 Euro, je nachdem, wo man es holt. Wirklich ziemlich super.
Also wenn die Kinders auf kleine Roboter stehen oder kleine UFOs, auf jeden Fall.
Und die UFOs sehen wirklich sweet aus.
Die sind so süß.
Dann ansonsten, wenn ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr das tun entweder und entweder unter @kiwi.
Was hast du denn jetzt im Kopf gehabt?
Ich weiß nicht. Ich dachte, ich wollte entweder unter @kiwi_podcast und dann ist er aber bei Twitter und Instagram gleich. Deswegen habe ich entweder ist Quatsch. Aber dann finden wir, ach ja, wir haben auch oder eine E-Mail-Adresse unter kiwipodcast@gmx.de.
Und jetzt also, hast du schon beides gesagt.
Ja.
Gut, guck mal. So geht's gehen.
Und das war's dann auch schon.
Ja, und wir wünschen euch alle auch ein paar Wunder.
Aber selbst wenn wir in den Film reden, gibt mir so ein richtig wohlig warmes Gefühl im Bauch.
Glaubst du, wir kriegen auch irgendwann Wunder? Wir kriegen auch irgendwann ein Haus. Können nicht ein paar Roboter...
Nicht mal annähernd in so einer schlimmen Situation.
Ich stelle mich auch ans Fenster und sage,
wie die Leute in der 8. Straße.
Wir brauchen Hilfe.
Lass doch mal die Fenster offen. Aber dafür frierst du wieder zu sehr.
Ja, stimmt. Okay.
Tschüss.
Tschüss.